bei Sinor.
Hallihallo, schönen Abend.
Und damit komme ich zu einer lebensentscheidenden Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay?
Okay.
Ich liebe es, wenn die Leute darauf so nervös reagieren. Es ist toll. Ja. Es ist absolut toll. Stell dir folgendes Szenario vor. Du bist in deiner Wohnung. Deine Wohnung ist abgeschlossen. Das hat wahrscheinlich irgendwelche spookigen Hintergründe. Wir sind uns da nicht sicher. In welchem Raum wirst du mit aller Wahrscheinlichkeit ein Portal finden, das dich wegbringt? Vielleicht nicht raus, aber wegbringt. Worauf tippst du? Wenn es um deine Wohnung geht, welchen Raum hältst du für am verdächtigsten?
Okay, am verdächtigsten. Das ist natürlich dann wahrscheinlich die Abstellkammer, weil die ist am kleinsten logischerweise und am unheimlichsten. Weil meistens dunkel. Also würde ich wahrscheinlich, wenn ich ein gruseliges Portal platzieren müsste, würde ich das auch in diesem kleinen, eher unheimlichen Raum tun.
Es ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es kein 0815-Portal ist, wenn es sich jetzt die Abstellkammer aussucht. Finde ich gut. Also finde ich schön klassisch. Ne? Also müsste ich jetzt, weil das Problem bei diesen Fragen ist immer, dass sie so einen Bumerang-Effekt haben. Ich muss sie dann leider ja auch beantworten. Ah. Sag jetzt nicht Keller, weil sonst darf sie das mit dem Abstellraum nicht vorwerfen. Ich würde sagen, mein Kleiderschrank.
Ah ja.
Das ist so ein bisschen Narnia-mäßig. Es ist auch andere Form von klassisch, ne? Also wir werden jetzt, glaube ich, keinen originellen Raum für ein Portal finden, außer wir sagen, ich müsste jetzt irgendwie aus meinem Bürofenster springen, damit ich einen Körper in ein Portal reinmache, das sich am Boden im Garten befindet. Das fände ich originell, muss ich sagen.
Das stimmt und das würde sich bei uns sogar, also hier in der Wohnung würde sich das anbieten. Ich könnte vom Balkon aus runter in den Garten springen. Da ist direkt ein Stein, aber da wäre es vielleicht ganz gut, den Stein wegzumachen und stattdessen ein Portal, um abgesichert zu sein.
Okay,
für den Fall.
Okay, das heißt, wir beide kaufen die Körperportale zweimal.
Ja.
Ab in den Warenkorb dieses merkwürdigen Ladens, okay.
Kriegen wir vielleicht Rabatt,
weil wir zwei davon kaufen. Oder vielleicht kriegen wir von irgendeinem Creator, einer Creatorin, irgendeinen Rabattcode, Körperportal 37 oder so, keine Ahnung.
Ja, oder wenn man bei dir einen reinmacht, kommt man halt bei mir raus und hat genügend Zug, um wieder hoch auf den Balkon zu fliegen.
Jetzt haben wir aber wirklich das Portal, jetzt spielen wir fast schon Wealth Portal-mäßig hier.
Ja,
das es könnte der Rekord sein für die Einstiegsfrage, die am schnellsten eskaliert ist. Ich werde jetzt einfach die Postproduktion fragen, ob das der Fall ist, aber lasst uns das einfach jetzt überlebt haben. Hi Sinor, es ist mir eine Riesenfreude, dass du da bist. Du hast mich darum gebeten, dass ich dich vorstelle, das kann ich sehr, sehr gerne tun. Das ist nämlich hinter der Sinor. Die sie nicht kennen, sollten sie unbedingt kennen, nämlich das ist die liebe Sina, Horror-Expertin. Sie sucht gerne Podcasts heim, zum Beispiel diesen hier. Sie war eigentlich ursprünglich sehr krass bekannt auf Twitter, dafür, dass sie halt auch Indie-Spiele besprochen hat. Mittlerweile ist sie bei Blue Sky. Ich bin trotzdem froh, selbst wenn ich nicht auf Blue Sky bin, dass ich dich noch getroffen habe und dass du heute hier bist. Sehr cool.
Vielen Dank auch an dich, dass du die Zusammenfassung oder Vorstellung übernommen hast. Ist irgendwie immer angenehmer, das zu hören, wenn das jemand anderes erzählt oder einfacher, als über sich selbst was zu erzählen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir uns hier zusammengefunden haben.
Ich mag auch ich mag es immer gern, wenn andere Leute mich vorstellen, dann lerne ich vielleicht sogar was Neues über mich, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Man hat ja immer einen blinden Fleck.
Es gibt da einen wunderbaren Menschen namens Fragner, das ist vor allem ein Assassin's Creed Open World YouTuber und der hat mich irgendwie, seine Vorstellung von mir ist mir irgendwie am sympathischsten hängen geblieben, deswegen hatte ich zu ihm gesagt, du müsst mich jetzt in jedem Podcast einfach vorstellen, du kommst kurz rein, du stellst mich vor und dann gehst du wieder. Deswegen lieben Grüße an dich, Stefan, bist der Beste, das weißt du doch. Womit wir zu einem anderen großartigen Menschen kommen, nämlich wie gesagt der lieben Sina, die tatsächlich, hattet ihr uns mal den Auftrag gegeben, Michael, es ist ja zwar leicht, über Silent Hill Spiele zu sprechen, aber ihr werdet wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, jemanden da draußen zu finden, mit dem ihr mal positiv über Silent Hill 4 The Room reden könnt. Und Leute, ich habe diese Herausforderung angenommen und ich habe sie absolviert, denn Sina ist bereit, mir zu erklären, warum ich 12 Jahre lang falsch gelegen habe, dass Silent Hill 4 doch nicht das merkwürdigste, / schlechteste, / merkwürdigste Spiel der Reihe ist und dass ich komplett falsch liege. Und ich will das heute verstehen. Danke dir.
Ich bin gespannt, ob ich da eine Hilfe sein kann. Ich würde aber beim Punkt merkwürdig, da bin ich komplett bei dir. Nur, dass es für mich zumindest nicht direkt was Negatives ist, was das Spiel angeht. Und ich bin auch gespannt auf deine Gedanken.
Ja.
Meine sind nicht ausschließlich positiv. Trotzdem würde ich mich auf jeden Fall, oder sage ich auf jeden Fall über mich, ich bin ein sehr großer Silent Hill 4-Fan und es ist mit auch vorne dabei bei meinen Lieblingsteilen der Reihe.
Und vielleicht sehe ich das nach dem Podcast genauso, weil aktuell, wir gucken kurz ins Ranking, ist nämlich Silent Hill 2 auf dem ersten Platz und Silent Hill Shattered Memories hat auch einen ersten Platz, weil ich die beiden als sehr unique Silent Hills betrachte, komplett eigen. Und Silent Hill 4 wäre bei mir weiter unten. Das heißt aber nicht, dass der letzte Platz ist, denn dafür ist ja Homecoming meiner Meinung nach zuständig, damit es den letzten Platz bewacht und verteidigt und dass auch bloß kein Ascension da drauf kommt. Homecoming, ja, deine Heimat ist der letzte Platz. Genau, Silent Hill 4 The Room erschien tatsächlich September 2004. Wir hatten eben sogar schon drüber gewitzelt. Das wird dieses Jahr tatsächlich 20 Jahre alt, deswegen schon jetzt ein verfrühter Geburtstag darüber zu sprechen. Von Konami, tatsächlich ursprünglich gar kein Silent Hill Spiel gewesen, nämlich Room 302 sollte es eigentlich heißen und wurde dann noch in die Silent Hill Reihe quasi integriert, was vielleicht auch erklärt, weil das eigentlich ursprünglich was Eigenständiges werden sollte, dass es sich so un-Silent Hillig anfühlt und trotzdem ganz, ganz neue Akzente setzt. Das habe ich 2012 während eines Zeitungspraktikums gespielt. Wann hast du das zum ersten Mal gespielt?
Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gespielt, als es erschienen ist. Ich habe es gespielt, als ich ungefähr 15 war. Also ich war auch noch ein bisschen zu jung dafür. Trotzdem, für mich war es der Einstieg in die Silent Hill-Reihe. Also ich weiß noch ganz genau, ich kann mich noch so gut an den Moment erinnern, als ich damals, da habe ich die Spiele meistens einfach, bin ich in den Laden und habe anhand von, hab mir die Cover angeschaut von Spielen und dann die Rückseite durchgelesen. Und wenn mich da irgendwas angesprochen hat, habe ich es in der Regel mitgenommen. Und bei Silent Hill 4 war das ganz genauso. Da gab es damals noch, ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt, diese Softwarepyramide. Ich weiß auch nicht, welche Bedingungen ein Spiel irgendwie erfüllen muss, um in dieser Softwarepyramide zu landen. Ich glaube, es muss schon ein paar Jährchen draußen sein, zumindest. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich da Silent Hill 4 gesehen und da auf dem Cover war schon die wahrscheinlich sehr bekannte Tür abgebildet, mit auf der drauf steht Don't Go Out Walter, die eben komplett mit Ketten zugekettet ist. Und ich war so angetan von diesem Cover und hatte noch überhaupt keine Ahnung von Silent Hill oder was das überhaupt sein soll, aber ich wusste, ich muss dieses Spiel spielen und habe mir dann also das Spiel geholt und habe es auch angespielt. Und letztendlich habe ich es da aber noch nicht durchgespielt, sondern war da auch noch im ersten Abschnitt eigentlich noch unterwegs, habe dann festgestellt, okay, einerseits finde ich es super interessant und cool und spannend, andererseits aber auch unfassbar gruselig, weil es war für mich auch das erste Horrorspiel, was ich wirklich selbst gespielt habe. Also ich war schon immer horroraffin, aber ich habe mich nie getraut, auch ein Horrorspiel zu spielen. Und diese Aspekte haben mich dann dazu gebracht, mir zu denken, okay, es ist Teil 4. Vielleicht würde es mir erstens helfen, auch für diesen Teil, wenn ich die vorherigen Teile gespielt habe, dass ich das besser spielen kann und zweitens auch für die Story oder vielleicht hängen die Sachen auch zusammen, das wusste ich ja alles noch nicht. Also habe ich mir dann daraufhin die ersten drei Teile auf einmal ausgeliehen, habe dann alle drei angespielt und bin beim zweiten Teil hängen geblieben. Das heißt, ich habe dann zuerst Teil 2 noch beendet und bin dann wieder in Teil 4 eingestiegen und habe Teil 4 dann beendet und danach Teil 1 und dann Teil 3. Also in einer merkwürdigen Reihenfolge. Rückblickend ist es gar nicht mal so eine sinnlose Reihenfolge, wenn man so sich überlegt, was so in den Spielen passiert, aber ein bisschen merkwürdig.
Ja, okay, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich gebe dir ein Stück rotes Stück Kreide und du zeichnest mir jetzt auf der Tafel auf, wie du in Silent Hill reingekommen bist. Und dann gibt's einen Loop und dann bin ich da abgebogen und fantastisch. Genau. Da gibt es tatsächlich Reihen, es gibt allgemein Reihen, in denen Einstiege super schwierig und wenn Leute fragen, ja, mit was fange ich denn an, dann ist es immer so, kommt jetzt ganz stark drauf an, weil auch gerade bei Silent Hill ist die Frage, ne, fängst du mit den Alessa-Teilen an, willst du lieber mit dem allerbesten anfangen, meiner Meinung nach Silent Hill 2, willst du lieber diese eher amerikanisch-horrorlastigen, also sehr actionlastigen vom Ende, Und du hast eine noch komplett neue Variante entdeckt. Erst mit 4 anfangen, dann 4 pausieren, dann doch wieder vorne anfangen. Wow, super, super, super komisch. Und ich finde es ja wahrscheinlich auch interessant, weil man, glaube ich, mit seinem ersten Silent Hill auch eine Brille entwickelt, mit der man alle anderen betrachtet. Bei mir war es Shattered Memories. Und das, glaube ich, es ist interessant, ne, dass meistens auch das erste Silent Hill auch vor allem persönlich für einen zu den Besten gehört.
Ja.
Interessant. Sehr, sehr interessant.
Kurz nur, also Entschuldigung fürs ins Wort fallen, nur weil du es gerade auch gesagt hast, mit dem Einstieg. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt gewesen, warum ich zum Beispiel bei Silent Hill 2 hängen geblieben bin. Ich weiß, wir reden jetzt nicht über den zweiten Teil, aber ich glaube, Silent Hill 2 hat auf jeden Fall den entspanntesten oder leichtesten Einstieg, gerade was nicht so affine horrorspielende Menschen angeht, wie ich damals eine war. Und das hat mir dementsprechend fusiert meine Eindrücke wahrscheinlich auf sowohl dem Anfang von Silent Hill 4 als auch dem kompletten Silent Hill 2 meine Erwartungen, wie ich in die Silent Hill Reihe reinstarte. Aber ja, nur ergänzen.
Nee, finde ich wichtig. Leute, wir haben euch damit genügend Zeit gelassen, denn Sina und ich hatten einfach nur einen diabolischen Plan, dass wir einfach nur Zeit schinden, bis wir dann in den Spoilerbereich gehen. Deswegen, ihr habt jetzt eigentlich genügend Zeit gehabt, abzuspringen oder euch zu überlegen, was ihr jetzt genau macht. Deswegen, ich stelle euch vor die Entscheidung. Wir werden jetzt, Sina und ich, werden jetzt beide über diese Linie springen. Das heißt, wir sind im Spoilerbereich und können uns unserer Fesseln entledigen und dürfen über alles reden in Silent Hill 4 The Room. Das muss ich bei Silent Hill Teilen sehr, sehr früh einleiten. Und deswegen, wenn ihr Silent Hill 4 kennt, könnt ihr gerne bleiben. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann empfehle ich euch, da ihr gesehen habt, dass man ja Silent Hill 4 auch einfach unterbrechen kann, wie Sina das ja auch gemacht hat, empfehle ich euch, könnt ihr diesen Podcast jetzt einfach unterbrechen, dann könnt ihr Silent Hill 4 am Stück durchspielen und dann kommt ihr einfach wieder. Deswegen könnt ihr den Tab auch einfach offen lassen. Das empfehle ich euch am besten. Und damit willkommen jetzt im Spoiler-Bereich. Fühlt man sich mal so ein bisschen erleichtert. Ich finde, Silent Hill 4 war für mich, weil ich das in diesem Praktikum abends immer jeden Abend ein bisschen gespielt habe, war es für mich, das war ein Spiel, das hat sich durch die Zeit immer mehr gewandelt und es waren irgendwie viele verschiedene Spiele in einem. Und deswegen würde ich sogar jeden Bereich irgendwie unterschiedlich bewerten. Ergeht es dir da genauso?
Ich weiß komplett, was du meinst. Ich würde wahrscheinlich nicht jeden Teil unterschiedlich bewerten. Ich stimme dir aber komplett zu. Ja, es fühlt sich zum Teil an wie mehrere Spiele in einem. Ja.
Damit wir euch dann, also sagen.
Mich hat's nur interessiert, wie oft hast du es mittlerweile durchgespielt? So, oder gespielt insgesamt? Wie viele Eindrücke hast du so aus dem Spiel?
Einen einzigen. Okay. Und der ist mir wirklich gut in Erinnerung geblieben. Bei Homecoming musste ich mich zwingen, das zu Ende zu spielen. Ich war bei Silent Hill 4 so unangenehm fasziniert, dass ich es durchspielen musste. Und ich war super erleichtert, als es vorbei war und es nicht noch mehr von mir verlangt hat, zu ertragen oder zu überleben. Es war unangenehm. Aber sowas Unangenehmes würde ich auch eher zum Beispiel in einem Spiel wie Death Stranding, falls du das gespielt hast, zuordnen. Das möchte etwas Neues von dir. Das möchte nicht frustrierend sein. Das möchte dir eine neue Welt zeigen. Ist die Frage, ob du das sehen willst. Aber das hat mir. Man muss nur Silent Hill 4 sagen und ich habe wieder diesen kalten Schauer von damals. Damit wir euch einen kurzen Überblick geben, also nur damit wir euch wieder ins Gedächtnis rufen. Wir haben diesen Henry, der in seinem Apartment eingeschlossen ist und jetzt quasi eine komplette Odyssee unternehmen muss. Er muss durch Portale springen, um in Horrorwelten halt hineinzutauchen, um einen Serienkiller zu jagen, der durch ein Ritual wieder zurück ins Leben kommen will. Ja, das ist eine super weirde Story. Und das Seltsame ist, das Apartment dient als Safe Room. Wir werden immer wieder in unterschiedliche Welten springen und müssen dadurch halt irgendwie rausfinden, wie können wir eigentlich aus unserem Apartment ausbrechen. Und das ist eine sehr verwinkelte, sehr merkwürdige Reise, vor allem, weil wir Orte, die wir bereits besucht haben, nochmal besuchen müssen, um dann festzustellen, dass alle Orte plötzlich in einen Tunnel geschaltet werden, den wir final bestreiten müssen, um rauszukommen. Es ist so merkwürdig, wie es klingt, definitiv.
Und es ist ja fast sogar noch, oder nicht nur fast, es ist noch merkwürdiger, wenn man sich tatsächlich mal die komplette Geschichte dahinter anschaut und eigentlich den Inhalt analysiert. Was, also alleine das, was du jetzt, ich überlege gerade, ich will nicht schon direkt zu weit vorweg springen, beziehungsweise habe zu dem, was du gerade gesagt hast, auch schon so viele Gedanken, aber das, was du gerade schon beschrieben hast, ist ja schon an sich eine merkwürdige Prämisse, mit dass man in seiner Wohnung eingesperrt ist und nicht mehr rauskommt und nur durch ein Loch zu irgendwelchen anderen Welten kommt. Aber zusätzlich das Ganze, was dem zugrunde liegt, der Antagonist mit Walter Sullivan und seiner Geschichte, die ist ja an sich auch nochmal ein unfassbar komischer Teil, wenn ich mir einfach mal bewusst mache oder ausspreche, dass der Inhalt des Spiels oder der Inhalt oder anders die Motivation von Walter, dem Antagonisten, ja ist, seine Mutter wieder zu beleben. Und mit seiner Mutter meint er die Wohnung, in der wir uns mit Henry befinden. Also, dass er denkt, dass die Wohnung von Henry seine Mutter ist. Dieser Gedankengang ist auch schon so absurd irgendwie. Aber trotzdem macht er in diesem ganzen Konstrukt von Silent Hill 4 für mich zumindest Sinn.
Ich bin bei jedem Silent Hill immer bereit, anzunehmen, worum es hier geht. Nur das ist wirklich von allen Silent Hill-Teilen das Ungewöhnlichste. Während wir irgendwie das Modell bei den Alessa-Teilen haben, ja, Alessa ist halt eine Figur, ich will das jetzt nicht großartig ausführen, weil das wieder das sprengt, eine Figur im Hintergrund, die halt eine Albtraumwelt gebiert, dann haben wir Silent Hill 2, das für sich selber stehen kann, und Silent Hill 4 steht komplett für sich, und bis auf, dass Walter Sullivan auch in Teil 2 erwähnt wird, hat Teil 4 keinerlei Brücken mehr zu den anderen Teilen. Oder liege ich da falsch?
Außer eine noch. Also, du liegst schon richtig. Grundsätzlich ist es komplett losgelöst. Man muss eigentlich keine anderen Teile gespielt oder kennen, wenn man sich Silent Hill 4 ansieht. Aber es gibt zumindest ein paar Überschneidungen. Du hast es schon gesagt, mit Walter Sullivan wird schon in Teil 2 erwähnt. Auch beispielsweise, der Hausmeister von dem Gebäude, in dem wir wohnen, der heißt Frank Sunderland. Und das ist der Vater von James Sunderland, also dem Protagonisten aus Silent Hill 2. Oder es gibt auch noch andere Anspielungen auf andere Silent Hill-Teile, aber so wirklich zusammenhängen tut's gewissermaßen bei dem Hintergrund von Walter. Also was man über Walter vielleicht noch sagen kann, ist, er ist, als er auf die Welt gekommen ist er direkt von seinen Eltern alleine gelassen worden und wurde danach eben vom sogenannten Wish House oder Hope House aufgenommen. Und das ist ein Kult in Silent Hill, den wir dann zum Teil auch schon, den wahrscheinlich auch Mitglieder angehört haben, wie Claudia oder Dahlia aus Silent Hill 1 oder 3. Und die hatten den Einfluss auf ihn, dass er so sich so entwickelt hat, wie er sich jetzt letztendlich entwickelt hat. Also Silent Hill hat schon ein Ticken was damit zu tun, hat Walter als Antagonisten geprägt, aber so grundsätzlich kann es ja auch jeder x-beliebige andere Kult oder irgendeine Sekte sonst wo sein, also ja.
Das ist, die Parallelen, die man da biegt, sind gleichzeitig elastisch oder eisenfest. Das ist super schwierig, das irgendwie in den Kontext zu bringen, ne, und eine finale Aussage darüber zu tätigen. Ich finde es nur interessant, wir haben einmal diese Alessa-Figur, die zentral ist, und hier ist es halt so, dass wir uns vor allem mit dem Verstand von Walter Sullivan beschäftigen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Parallele. Und es wird seinen Albtraum sein, beziehungsweise in seinem Albtraum leben und beziehungsweise seine psychische Reise verstehen müssen oder auch vor allem uns auch selbst entwickeln müssen. Wir versuchen wieder einfacher reinzustarten. Wir besuchen verschiedene Orte. Wir befinden uns auch in Kämpfen. Es ist auch irgendwie alles ziemlich ähnlich und trotzdem komplett anders. Was ist für dich das Besondere an Silent Hill 4?
Ganz klar die Wohnung, also The Room, wie es eigentlich schon im Titel steht. Das ist auch bis heute einfach eine meiner Lieblingslocations auch in Spielen. Ich weiß, ich war sofort auch fasziniert von der Wohnung, weil erstens, was ja da auch eine Besonderheit ist, man spielt es in der Ego-Perspektive, fand ich auch einen interessanten Aspekt, kennt man sonst ja auch nicht so wirklich von Silent Hill, ist aber auch der einzige Bereich, den man in Ego-Perspektive spielt, und da habe ich auch so viele Gedanken noch dazu. Vielleicht, ich kündige mal an, vielleicht haben wir später noch Zeit, um darüber zu sprechen, aber um zurück zur Wohnung zu kommen, ich mag die Wohnung so gern, weil grundsätzlich funktioniert sie eigentlich ähnlich wie der typische Safe Room in Resident Evil Spielen, weil es ist ein Rückzugsort, in dem ich mich sicher fühlen kann, in dem ich meine Items nochmal lagern kann, in dem sich auch zumindest die erste Hälfte des Spiels meine Gesundheit wieder auflädt. Das heißt, in der ersten Hälfte benutze ich eigentlich zum Beispiel überhaupt keine Heiltränke und sonstigen Kram, weil ich weiß sowieso, ich kehre einfach in die Wohnung zurück über ein Portal und heile mich da kurz und halte mich da kurz auf, weil ich halte mich da sowieso länger auf, weil es in der Wohnung auch so viele Aspekte gibt, die ich super faszinierend fand und auch immer noch find, weil man viele Möglichkeiten hat, auch Dinge zu tun, wie beispielsweise du kannst aus dem Türspion rausschauen und manchmal passieren Dinge vor deiner Wohnungstür. Und das finde ich spannend, da einfach zu beobachten, was da passiert. Oder man kann aus fast jedem Fenster in der Wohnung nach draußen gucken und auf das Gebäude gegenüber, beziehungsweise das ist dasselbe Gebäude, in dem wir uns befinden. Es ist nur C-förmig quasi. Da einfach zu beobachten, was da so passiert, was die anderen Leute machen und dann auch vor allem, um jetzt schon einen Ticken vorwegzugreifen, festzustellen, dass diese ganzen Personen, die ich da gegenüber schon vorab seit Anfang des Spiels zum Teil immer mal beobachtet habe, die treffe ich zwar zum Teil nicht real im Spiel, aber ich komme zumindest in einem späteren Zeitpunkt, kann ich deren Wohnungen untersuchen und kann noch mehr über die Personen rausfinden und lernen. Das hat mit der Hauptstory überhaupt nichts zu tun eigentlich, aber das finde ich, es hat dieser ganzen Welt nochmal mehr Leben gegeben. Das heißt, für mich ist der Haupt- und mein Lieblingsaspekt von Silent Hill 4 auf jeden Fall die Wohnung, in die ich immer wieder zurückkehre und die mir auch einfach das Gefühl von Sicherheit gibt.
Und gleichzeitig auch so widersprüchlich ironisch ist, weil es ja gleichzeitig unser Gefängnis ist, ne? Weil
das stimmt.
Klar, wir können immer zurückkehren, wir sind in Sicherheit, aber gleichzeitig haben wir diese Grundmotivation halt ausbrechen zu wollen. Es ist psychologisch ja so tief, aber letztendlich ist unsere Motivation ja super simpel. Wir wollen einfach nur ausbrechen. Und ich erinnere mich noch, sobald man diese Tür endlich aufmacht, ist man auch unglaublich erleichtert. Und dieser Spannungsbogen hat sich auch bis zu diesem Punkt gezogen. Und ich habe auch schon dran gezweifelt, ob ich da jemals rauskomme, weil ich denke, ja gut, ich spiele ein Horrorspiel, wahrscheinlich ist es am Ende ironisch, dass ich hier gar nicht rauskomme. Ich muss jetzt später so ein bisschen an Zimmer 1408 denken, von Stephen King, weil es ja auch ähnlich ist, dass dieser Autor halt in diesem Hotelzimmer eingesperrt ist und da auch nicht mehr rauskommt und irgendwie das Geheimnis ergründen will, warum es so viele Selbstmorde in diesem Zimmer gegeben hat. Es ist, glaube ich, interessant, dass ich mich gerade bei Silent Hill 4 in der Perspektive befinde, die ich wahrscheinlich mal bei 2 hatte, als ich das Spiel noch nicht verstanden hatte. Und ich glaube, ich das Teil 4 vielleicht sogar dann besser finde, indem ich ihn besser verstehe. Ich finde nur den Leseschlüssel 4 super bizarr. Ne, wir hatten schon Walter geredet, wir haben von diesem Apartment geredet. Und es lässt dich halt sehr, 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 sehr lange im Dunkeln, wie Dinge dort funktionieren. Weil richtig, ne, wir begegnen Menschen in den Horrorwelten, real oder nicht real, die sterben oder nicht sterben, dann hast du diesen Kult. Wie dieses Spiel aufgebaut ist, ist super komisch. Ich würde es wahrscheinlich eher wie einen Strudel betrachten, während es bei Silent Hill 2 einfach ist, eine Kellertreppe ist, die wir runtergehen. Nur bei Silent Hill 4 ist es noch umso stranger.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Also, was der Unterschied ist auch von Silent Hill 4 zu den anderen Teilen, es gibt deutlich weniger Zwischensequenzen, die einem auch was über die Geschichte und die Charaktere erzählen. Du musst hauptsächlich Dinge lesen. Also, es gibt so viel zu lesen in dem Spiel. Alleine die ganzen Tagebuchseiten von Joseph Schreiber, der vor uns in der Wohnung gelebt hat. Da kann ich mich aber direkt mal drauf beziehen, weil du hattest es gerade auch gesagt, das Spiel lässt einen recht lange im Dunkeln, das stimmt. Wobei ich mir jetzt, weil vor dem Podcast habe ich jetzt einfach nochmal gespielt, das Spiel, da ist mir auch wieder aufgefallen, eine der ersten Notizen, die man so im Spiel findet, wenn du dann zum ersten Mal so wirklich die Kontrolle über dich selbst hast und dich in der Wohnung umschauen kannst, findet man direkt so eine rote Tagebuchseite hinter dem Bücherregal vor Linsen. Und das ist wirklich, glaube ich, der zweite Text oder so im Spiel, den man findet. Und da steht ganz klar beschrieben, eigentlich das Spielprinzip und die Erklärung, wie überhaupt diese Welten zustande kommen. Weil da wird sich drauf bezogen, auf die Geschichte quasi auch, die der Kult Walter vermittelt hat. Und da wird beschrieben, dass Walter Welten kreiert hat, die nicht unsere Welt sind, sowohl außerhalb von unserer Welt als auch innerhalb der Welt, aber eine andere Welt, über die er die volle Kontrolle hat und merkwürdige Kreaturen erschaffen hat, die sich in dieser Welt wiederfinden und die Welten quasi seine Erinnerungen an Orte beschreiben, die er schon mal erlebt hat, die aber nicht wirklich existieren. Und das wird einem eigentlich recht früh oder sehr früh schon im Spiel erklärt. Man kann nur noch nicht so viel damit anfangen. Also das deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, wie oft du das Spiel gespielt hast, weil ich bin komplett bei dir. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, fand ich es zwar einerseits super und war fasziniert, aber spätestens, als ich ab zur Hälfte des Spiels gekommen bin, war ich auch stellenweise sehr frustriert und genervt vom Spiel. Nur je häufiger ich das Spiel spiele und je mehr ich auch von der Geschichte verstehe und die Story sich für mich zusammengesetzt hat und umso mehr ich auch wusste, was auf mich zukommt, auch mit manchen nervigen Gegnern, wie man mit denen umgehen muss, umso mehr konnte ich es auch tatsächlich genießen und mich mehr auf die positiven Sachen fokussieren.
Ja. Du führst mich gerade tief in diesen Kaninchenbau. Es ist unangenehm und unangenehm gleichzeitig. Ich finde es interessant, weil ich finde es interessant, wenn sich ein Spiel nicht so einfach lesen lässt. Ne? Du ermittelst einfach, wie es funktioniert, indem du es halt einfach weiterspielst und versuchst, so ein gewisses Muster zu erkennen. Und was ich halt sehr spannend fand, war, ich bin immer durch diese Portale geschritten, dann war ich plötzlich auf einem Bahnhof, dann war ich plötzlich in einem Wald und das waren auch echt unheimliche Orte. Die Monster haben mich auf jeden Fall auch genervt, haben sie mich erschreckt. Ich kenne mittlerweile so viele Monster, ich weiß nicht, ob sie wirklich, ich fand die Wohnung immer am unheimlichsten, die Monster fand ich jetzt nicht unbedingt so unheimlich, vielleicht werden sie durch die Interpretation noch unheimlicher. Und was interessant ist, weil jeder dieser Abschnitte endete immer damit, dass es keinen Endboss gab. Ne? Man ist dann plötzlich auf dieser Welt wieder rausgeschmissen worden, man ist irgendwie dem entzogen worden und dann hatte ich immer wieder dieses Phänomen, du gehst in eine Welt rein und du wirst irgendwie etwas Schlimmes halt wieder entzogen und bist wieder draußen. Und ich dachte mir, ja, das ist ganz cool, aber irgendwann werde ich das bitter bereuen, bis dann alle Welten halt zusammengeschraubt werden und dann man diese Odyssee antritt, während man tatsächlich noch gleichzeitig seine Nachbarin im Schlepptau hat, die man dann auch noch beschützen muss. Man hat diese ganze Eskorte-Geschichte mit drin. Und ich glaube, das ist letztendlich, was bei vielen wahrscheinlich entscheidet, bis zu dem Punkt war es ganz cool und jetzt ist es wirklich, jetzt muss man das Spiel mögen und lieben, damit man das nicht frustrierend findet. Erklär mir bitte, warum ich wahrscheinlich richtig oder falsch liege.
Also ich stimme dir zu. Ich bin auch frustriert ab dem Moment, also bin ich auch immer noch, wenn ich Eileen im Schlepptau habe, weil es ist ja auch nicht nur so, dass du dann Eileen im Schlepptau hast und jemanden eskortieren musst, sondern Eileen hat auch noch einen gebrochenen Arm. Das heißt, du musst dir häufig, wenn du auch irgendwelche Leitern nach oben klettern musst oder so, das kann sie halt nicht. Das heißt, du musst dann eine gewisse Zeit erstmal alleine auch überbrücken und die Zeit, die du sie alleine lässt, die musst du aber auch im Blick behalten, weil ihr Status hat ja auch einen Einfluss auf das Spiel und auf das Ende, das du potenziell bekommen kannst. Und je länger du sie alleine lässt, umso mehr besessen ist sie dann zum Teil auch von irgendwelchen Negativitäten. Und zusätzlich zu Eileen kommt ja dann auch noch dazu, dass man hier in Silent Hill 4 ja auch die unbesiegbaren Gegner hat, oder in Anführungsstrichen, oder nee, unbesiegbar. Du hast eine Möglichkeit, um zumindest mit ihnen klarzukommen, aber auch nur begrenzt, mit den Geistern, also die ganzen Opfer von Walter, die er schon in der Vergangenheit umgebracht hat, die sind ja hauptsächlich manifestiert in seiner Welt als Geister, die man nicht töten kann, die ganze Zeit dich nerven und dir auch Gesundheit abziehen, ohne dass sie dich sogar angreifen, sondern nur wenn sie in deiner Nähe sind, ziehen sie einem schon Gesundheit ab und sowas nervt. Und in der zweiten Spielhälfte ist ja auch noch Walter dabei zum Teil und verfolgt einen und ist auch unbesiegbar und hat eine Schusswaffe dabei, mit der er dich immer abknallen möchte. Und das sind so viele Aspekte, die anstrengend und nervig sind. Aber jetzt kommt mein Aber.
Ja, jetzt ich glaube, das ist das epischste Aber, von dem ich je gehört habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, aber mich bitte weg. Ja,
Nachdem ich das Spiel jetzt kenne und auch weiß, dass das Ganze auf mich zukommt, kann ich damit gut umgehen. Also ich weiß, wie ich mit den Geistern umzugehen habe. Es gibt ja beispielsweise diese Sword of Obedience, also diese Schwerter, die man finden kann, und Silberkugeln. Also du musst die Geister mit einer Silberkugel auf den Boden hauen, dann kannst du ein Schwert in sie reinstecken und dann können sie zumindest nicht mehr aufstehen. Und man findet im ganzen Spiel aber ja insgesamt nur 3, glaube ich, Schwerter. Und es gibt aber deutlich mehr Geister, als du Schwerter findest. Das heißt, am Anfang weiß man ja auch nicht, wo sollte ich das jetzt am schlauesten benutzen? Oder wenn ich es benutzt habe, ist es auch vielleicht schlau, das wieder rauszuziehen und woanders zu benutzen, etc. Seitdem ich diese Infos habe, wo ich weiß, ist es sinnvoll, ich kenne die Angriffsmuster auch von den Geistern oder wie sie sich verhalten, seitdem kann ich damit besser umgehen. Und es nervt mich zumindest nicht mehr so. Es gibt nur noch ein, zwei Stellen, die mich dann wirklich nerven, weil die Geister einem so auf die Pelle rücken und ich es halt einfach gewohnt bin von meinen eigentlichen anderen Silent Hill-Erfahrungen, weil die spiele ich normalerweise so, dass ich, egal wo ich hinkomme, ich töte erstmal alles. Und dann habe ich nämlich auch genug Zeit, um mich ganz in Ruhe umzugucken, die Umgebung zu genießen, weil es steckt ja auch so viel Detail überall drin bei Silent Hill-Spielen. Auch bei Silent Hill 4, die Umgebungen sind so interessant ausgearbeitet und da finde ich es fast manchmal dann schade, dass du nicht die Zeit hast, durch diese Geister eben dir das Ganze anzugucken. Aber es gibt halt Wege und Mittel, wie gerade schon genannt, mit den Schwertern. Dann kannst du auch irgendwie so ein Amulett dir umlegen, dass diese Geister dir keinen wirklichen Schaden machen. Kostet halt auch wieder einen Platz im Inventar. Man muss halt haushalten. Und auch der Aspekt mit Eileen, es ist anstrengend. Gleichzeitig finde ich es aber auch so spannend, wie sie zum Teil das ausgearbeitet haben. Also ich mag es immer in Spielen, wenn Negatives nicht automatisch nur negative Effekte hat. Also ich beziehe mich da jetzt zum Beispiel auf Eileen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, sie kann besessen werden. Und je nachdem, in was für einem Stadium der Besessenheit sie sich befindet, bekommst du auch potenziell ein anderes Ende oder die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass du das gute Ende bekommst, wenn sie besessen ist. Aber wenn sie besessen ist und du dich zum Beispiel in der Forest World befindest, in der man ja vorher auch schon ist, da stehen überall so kleine Steine rum, auf denen zum Teil auch Sachen geschrieben sind und du kannst die nicht lesen und Eileen kann sie auch nicht lesen. Wenn sie aber zum Beispiel sie ist sehr besessen Status erreicht hat, dann steht sie daneben und sie kann dir das vorlesen und kann tatsächlich dir noch so viel mehr Informationen über die ganze Geschichte geben, die du sonst nie bekommen würdest, wenn es ihr halt einfach gut geht. Es stellt sich natürlich schwer an, weil Walter ist die ganze Zeit dir auf dem Fersen und will dich umbringen. Das heißt, potenziell musst du da auch ein bisschen Schaden in Kauf nehmen, aber wenn du interessiert bist, und das bin ich auch, dann haben auch die negativen Seiten positive Effekte. Und das finde ich ganz cool.
Was war deine Hauptmotivation, das immer und immer wieder zu spielen?
Meine Hauptmotivation, also ich würde mal sagen, ich spiele es so einmal alle ein, zwei Jahre nochmal wahrscheinlich. Und meine Hauptmotivation ist, weil ich wirklich die Geschichte faszinierend finde. Du hast vorhin auch schon gesagt, sie ist noch schwerer greifbar als die von den anderen Teilen. Das heißt, auch bei jedem Spieldurchlauf gefühlt verstehe ich noch mal einen Ticken mehr von der Geschichte. Und weil, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, auch ich bin frustriert von manchen Aspekten, die du genannt hast. Ich glaube, mein Aber konnte das auch nicht wirklich aushebeln. Die frustrieren mich zwar, aber jetzt, wo ich gut damit klarkomme, kann ich mich noch mehr auf das fokussieren, was mich so richtig am Spiel hält. Und das ist wirklich die Geschichte. Und auch die Präsentation der Geschichte, die ganze Atmosphäre, die das Spiel ausstrahlt. Jetzt, wo ich es auch nochmal gespielt habe, ist es so ästhetisch schön auch zum Teil. Dieser Raum, der die Welten verbindet, nur als Beispiel, die du auch schon genannt hast am Ende, wenn man da wirklich in dieser Spirale durchgeht. Da gibt es immer diesen einen Raum, in dem man oben reinkommt und eigentlich besteht dieser in Anführungsstrichen Raum, man sieht nur eine ganz lange metallene Wendeltreppe, die von oben nach unten führt. Und an der Seite sind manchmal irgendwelche Gitter oder irgendeine zuckende Gestalt oder irgendwie sowas. Und dieser Raum, alleine wie er schon zum ersten Mal aussieht, wenn man da reinkommt, aber auch wie er sich über die Zeit verändert und man noch mehr sieht und man am Ende dann auch letztendlich wirklich auf den Boden des Raumes kommt, sind solche kleinen Details, die mich so an dem Spiel faszinieren und weshalb ich irgendwie immer wieder gerne zurückkomme.
Was macht dieses Spiel, also du nimmst ja sehr viel auf dich, um anscheinend eine einzigartige Erfahrung zu erhalten, die anderen Spiele dir nicht geben, die legen dir aber auch keine Hindernisse in den Weg, deswegen du bist ja bereit, diese Hindernisse zu überwinden, weil die Story für dich anscheinend einzigartig in diesem Spiel ist, im Vergleich jetzt zu den anderen Teilen.
Ja, Story und auch Aufmachung, weil es hat für mich schon das... Also es ist für mich auf jeden Fall ein Silent Hill Teil. Für mich, ich spüre da das, was ich auch bei Silent Hill 2 und Co. Spüre, von der Atmosphäre her, von der Geräuschkulisse und der Aufmachung. Aber die Präsentation ist halt eine ganz andere. Also du hast ja vorhin schon gesagt, das Spiel war am Anfang auch nicht wirklich gedacht als Silent Hill Teil. Es war aber auch nicht grundsätzlich gedacht, dass es komplett losgelöst ist. Also es war schon von Anfang an, so wie ich das zumindest gelesen hatte, die Einflüsse von Silent Hill waren schon offensichtlich und die sollten auch nicht verheimlicht werden. Und es war auch ein sehr früher Punkt in der Entwicklungsstufe, dass sie sich tatsächlich doch entschieden haben, es als Silent Hill-Titel rauszubringen. Unabhängig davon haben sie sich aber auch gedacht, wollen sie halt einfach in dem Spiel mal neue Dinge ausprobieren. Und von denen bin ich halt der Meinung, sind ein paar sehr gut geglückt und bringen auch frischen Wind rein. Und ein paar sind halt eher weniger schön und angenehm zu spielen, wie zum Beispiel die Geister, die unbesiegbar sind. Oder was mich zum Beispiel, oder was ich an den alten Silent Hill-Teilen sehr schätze, sind die Rätsel. Also ich spiele die Spiele nicht wegen der Action, sondern wirklich, weil ich die Rätsel auch sehr gern mag und alles drumherum. Und das fand ich ein bisschen schade bei Silent Hill 4, dass du schon am Anfang direkt nicht die Auswahl hast beim Schwierigkeitsgrad zwischen separaten Action und separaten Rätselschwierigkeitsgrad, was ich sonst bei Teil 2 und 3 immer sehr lobe. Hier hast du nur einen Schwierigkeitsgrad und das impliziert ja eigentlich schon auch, dass das Spiel einfach nicht viel Fokus wirklich auch auf die Rätsel legt, würde ich sagen. Also es gibt in dem ganzen Spiel nicht viele Rätsel, würde ich mal so behaupten. Und eigentlich finde ich das schade, aber ich finde dafür die Rätsel, in Anführungsstrichen, die das Spiel dafür beinhaltet, die finde ich dafür wieder total cool und was Neues. Also wir hatten es ja vorhin auch schon über die Wohnung. Da gibt es diverse Beispiele, wie du auch gezwungen bist, zum Beispiel die Wohnung zu nutzen, wieder zurückzukehren und zum Beispiel findest du eine dreckige Münze und um die zu verwenden, musst du erstmal drauf kommen, hey, ich gehe einfach zu mir nach Hause und wasche die im Waschbecken, als Beispiel. Solche Rätsel und solche kleinen Gedanken, die finde ich richtig klug und da hatte ich viel Spaß damit, die zu spielen.
Ja, ich schieb die Puzzleteile immer näher beieinander und ich erkenne es noch nicht ganz, aber sie fangen auf jeden Fall an, sich schon magnetisch irgendwie anzuziehen. Das ist interessant, dieses Gefühl gerade. Aber du würdest mir auf jeden Fall zustimmen, dass man dieses Spiel auf jeden Fall zweiteilen kann in Richtung von, ich bin einmal der Roadtripper, der einmal in alle Horrorwelten abhaut und dann diese riesen Escort-Mission. Das sind so auf jeden Fall so die beiden Hauptparts, dieses Spiel, oder?
Ja, also ganz klar. Ich würde auch sagen, es ist ungefähr wirklich die Hälfte des Spiels. Man kann das Spiel einfach in zwei Teile aufteilen. Ja. Und ich mochte auch den ersten Teil lieber. Ab dem zweiten bin ich auch immer mehr frustriert. Es kommt noch dazu, dass ich jetzt vor kurzem erst Alone in the Dark 2 zum ersten Mal gespielt habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das war so schwer und so frustrierend zum Teil, dass ich jetzt, wo ich danach nochmal Silent Hill 4 gespielt habe, konnte mich wirklich nichts mehr aus der Ruhe bringen. Es war völlig okay.
Ich kenne Alone in the Dark 1, vor allem habe ich jetzt Gameplay von gesehen. Ich habe jetzt auch das Remake gespielt. Das Remake finde ich absolut fantastisch. Ist Alone in the Dark 2 auch in dieser Pixel-Plastik-Irgendwas-Optik?
Ja, also es sieht genauso aus wie Alone in the Dark 1 und Alone in the Dark 1 und das Remake, die fand ich beide richtig, richtig gut. Also gerade den ersten Teil fand ich richtig gut, aber der zweite, der hat mich komplett enttäuscht, weil er den Fokus auf die falschen Dinge setzt. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass ich mit einem super entspannten, mit einer super entspannten Einstellung hier jetzt in Silent Hill 4 reingestiegen bin.
Das ist, du zeichnest mir eine sehr interessante Route. Ja, ich habe damals Silent Hill 4 angefangen, pausiert, dann habe ich die anderen Spiele gespielt, dann habe ich 4 weitergespielt. Und Michael, wenn dich die Sachen frustrieren, dann spiel einfach Alone in Dark 2 und dann verstehst du Silent Hill 4 The Room viel, viel besser.
Genau, das frustriert dich zumindest nicht.
Das ist das weirdeste Backrezept, von dem ich je gehört habe. Also interessant.
Das sind die Geheimtipps.
Ah, ich kannte dieses Rezept einfach gar nicht. Mit diesem Analysepunkt hast du mich so ein bisschen, ich finde es bei Silent Hill 2 finde ich es einfach toll, dass das Gameplay so unglaublich jetzt sage ich nicht zweckdienlich, also auch das Kämpfen ist super zweckdienlich, also es ist wirklich diese Story, die wirklich vollkommen im Vordergrund steht, genauso wie die Rätsel, und ich glaube, was mich an Silent Hill 4 The Room immer irritiert hat, war, dass der Kampf leider dann doch sehr krass ins Zentrum kommt, vor allem bei dieser Escort-Mission, und dass du da keinerlei Spielraum hast, großartig abzuwägen. Natürlich, wenn man es jetzt öfter gespielt hat, du kennst die Tricks, aber am Anfang muss man sich durch diesen Flaschenhals halt durchdrücken, und das hat meine Silent Hill-Erfahrung so ein bisschen eingeschränkt. Es kann aber sein, dass sich hinter diesem Flaschenhals was viel Interessanteres verbirgt. Ähnlich wie bei Death Stranding. Ich hätte es jetzt interessant gefunden, warum habe ich jetzt eigentlich Silent Hill 4 nicht nochmal gespielt, nachdem mich Death Stranding mich geheilt hat von diesem Denken, das Spiel immer nur Spaß machen müssen. Interessant. Okay. Reden wir, wenn du möchtest, übers Monster-Design. Ist das in irgendeiner Weise für Silent Hill 4 einzigartig oder würdest du sagen, nee, monstertechnisch wirst du in anderen Teilen besser abgeholt?
Das ist eine gute Frage. Ich bin schon der Meinung, ich bin auf jeden Fall der Meinung, es ist zum Teil einzigartig. Nicht grundsätzlich das Design oder wie die Gegner an sich aussehen, sondern die Gedanken, die sich über die Gegner gemacht wurden. Also ich habe es vorhin ja schon gesagt, Walter Sullivan, der Antagonist, der hat vor, insgesamt 21 Personen umzubringen, um seine Mutter wieder zu beleben. Jetzt einfach mal kurz zusammengefasst. Und einer dieser 21 Personen ist unter anderem übrigens auch Walter. Das heißt, er hat sich in diesem ganzen Prozess auch einmal selbst umgebracht. Wir stoßen aber immer wieder auf ihn in seiner leiblichen Form als Geist in seinen Welten. Er lebt aber eigentlich gar nicht mehr. Wie auch immer, worauf ich hinaus will, zu Spielstart, also wenn wir das Ganze mit Henry beginnen, hat Walter auch schon insgesamt 15 Menschen inklusive ihn selbst umgebracht und es stehen quasi noch 6 aus. Und diese Menschen, die er umgebracht hat, die sind manifestiert in Form von Geistern. Und diese Geister heben sich also nochmal ab von den anderen Monstern. Finde ich eine coole Denkweise, weil die auch einen anderen Bezug zu Walter haben und Walter ja diese Welten erschaffen hat. Und gleichzeitig gibt's einen total interessanten Aspekt, finde ich, und das ist auch eins meiner Lieblings-Silent Hill-Monster. Es klingt immer so makaber, wenn man das dazu sagt, aber ich finde es tatsächlich ein gutes Monster-Design, weil Walter unter anderem auch 2 kleine Kinder, also 2 Geschwister umgebracht hat, die beiden Locaine-Geschwister, und die sind beide in ein Monster zusammen manövriert.
Es ist das, an das ich die ganze Zeit denke, in diesem Panoptikum.
Das Twin Victim. Und ich liebe das Monster, und hier finde ich halt so interessant den Aspekt, weil alle anderen seiner Opfer, auch die, die er im Zuge von, während wir uns mit Henry auf der Reise befinden, die er da noch umbringt, wie beispielsweise Richard Braintree, unser Nachbarn, wenn wir denen dann begegnen als Geister, erstens hat jeder Geist seine unterschiedlichen Verhaltensweisen nochmal und Stärken und Schwächen, aber die beiden Kinder sind die einzigen, die nicht als Ewigkeiten dort manifestierte Geister umherziehen, sondern die sind die einzigen, die tatsächlich ein Monster oder in ein Monster gebracht wurden, was wir auch umbringen können oder halt vielleicht dann von seinem Leid befreien, wie auch immer man es interpretieren will, aber sie heben sich zumindest ab von den restlichen Opfern von Walter, was ich einen spannenden Gedanken schon mal finde. Deswegen finde ich das Monster-Design fantastisch und auch eben genau dieses Monster, das Twin-Victim-Monster, was eben aus, wenn man es beschreibt, 2 Puppen-Kinderköpfen, ein langer Körper ohne Beine und es läuft auf 2 langen Armen. Und was ich halt so toll und unfassbar gruselig immer noch finde bei dem Monster, wenn es einen schon sichtet, dann deutet es auf einen und zeigt auf uns und sagt, glaube ich, sagt auch irgendwas und kommt dann auf uns zugerast. Und ich finde diesen Moment immer so super gruselig und so cool designt und es funktioniert für mich jedes Mal, weil sie sind komplett still. Ich habe ja hier, im vierten Teil hat man ja auch kein Radio, was einen irgendwie auf Monster hinweisen kann, wie das immer rauscht, wie in den anderen Teilen, sondern tatsächlich erschrecke ich dann bei dem Monster auch manchmal, weil es ist komplett still und ich gucke mich um und merke plötzlich, oh Gott, da zeigt ein Monster auf mich. Also das hat immer noch den Effekt, den es auch damals schon hatte, obwohl ich das Spiel jetzt schon x-mal durchgespielt habe.
Ich bin gerade wieder mit dir zusammen in diesem Spiel. Wie oft musstest du das durchspielen, um das gute Ende zu bekommen? Weil ich bin ganz ehrlich, und das kann ich ja jetzt offenbaren, ich hatte am Ende das aller schlechteste Ende und ich fand es gar nicht unpassend, muss ich sagen. Das hat irgendwie dazu gepasst. Ich hätte jetzt auch kein Happy End erwartet. Aber dann, als ich rausfand, okay, es gibt verschiedene Enden, war ich doch ein bisschen enttäuscht von mir. Ehrlich gesagt wollte ich es aber nicht nochmal spielen, um das dann zu ändern. Aber wie oft hast du gebraucht?
Also ich hatte auch beim ersten Spieldurchlauf das schlechteste Ende. Das ist, glaube ich, auch einfach das Wahrscheinlichste, dass du das bekommst, weil um die positiven Enden zu bekommen, oder man kann es ja mal kurz sagen, es gibt 4 unterschiedliche Enden. Man kann auch alle 4 im ersten Spieldurchlauf bekommen. Es ist ein Silent Hill-Teil, das kein Joke-Ende wie so ein UFO-Ende hat. Das hat wirklich nur seriöse Enden, was natürlich ein bisschen schade ist, aber gleichzeitig, ich finde die 4 Enden auch interessant. Dementsprechend, wie gesagt, ich hatte beim ersten Durchlauf auch das schlechteste Ende. Ich kann gerade gar nicht mehr sagen, ob ich dann schon ab dem nächsten, aber jetzt zum Beispiel bei meinem Spieldurchlauf hatte ich das beste Ende, in dem sowohl Eileen überlebt, als auch unsere Wohnung befreit ist von irgendwelchen bösen Gestalten und so. Wenn du weißt, dass du das tun musst, dann ist es auch okay, das zu tun. Also ich habe es auch, oder wir hatten es vorhin schon, ich mag die Wohnung einfach so gern, weil sie eigentlich ein Safe Place ist für einen, nur ab der zweiten Hälfte ist das eben nicht mehr so, weil du wirst erstens nicht nur nicht mehr geheilt, wenn du dort ankommst, sondern es ist zweitens auch noch möglich, dass dort irgendwelche Hauntings ihr Unwesen treiben. Das heißt, es kann irgendein komischer Geist aus der Wand durchschauen und dir Gesundheit abziehen, oder es gibt auch ein bestimmtes Haunting, das du nur bekommen kannst, wenn du diese eine Puppe annimmst, die dir Walter an einer Stelle gibt und sie dann in der Kiste ablegst und solche Sachen. Aber dadurch, dass ich sowieso ja dafür sorgen wollte, dass meine Wohnung ein sicherer Platz ist, war ich oder bin ich sowieso auch dahinter, diese Hauntings zu beseitigen. Und das ist ja einer der Aspekte, der auf das Ende einzahlt. Wenn du 80%, glaube ich, von den Hauntings beseitigt hast, bekommst du schon mal den einen positiven Aspekt. Und der andere Aspekt ist eben, dass Eileen da lebendig rauskommt. Und um die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, zu erhöhen, musst du ja dafür sorgen, dass sie quasi am Ende in diesem Bosskampf, da wird sie ja, steht sie unter Trance oder ist da eben auch besessen und läuft einfach in so ein Blutbad rein. Und um sie davon aufzuhalten, musst du möglichst schnell Walter eben umbringen. Und sie, je nachdem, wie besessen oder nicht besessen sie ist, umso schneller oder langsamer läuft sie halt. Und wenn du eben weißt, dass du sie vorab möglichst unbesessen behalten solltest, kannst du natürlich auch versuchen, drauf zu spielen. Also man findet ja zum Beispiel diese Kerzen zum Teil rumstehen, da, die kann man zwischendurch mal aufstellen und sich daneben ihr mit ihr hinstellen und sich zusammen heilen. Oder ich weiß zum Beispiel, in manchen Räumen, da kommen keine Monster, da werden die nicht gespawnt. Dementsprechend, da kann ich sie mal abstellen und dann das hauptsächliche Level ohne sie irgendwie hinter mich bringen, ohne die ganze Zeit genervt zu sein, dass sie sonst so hängen bleibt und so. Das, solche Sachen helfen dann einem schon. Und dann, wenn ich das weiß, ist es, finde ich, auch nicht so schwer, das gute Ende oder die guten Enden zu erspielen.
Fandest du Silent Hill 4 nach dem ersten Durchspielen gut oder erst nach dem zweiten?
Das ist auch eine gute Frage. Nach dem ersten Durchspielen würde ich sagen, hat mir die erste Hälfte gut gefallen. Und ich habe aber ganz viel noch überhaupt nicht verstanden. Also es hat so viele Fragen offen gelassen, die mich alleine schon motiviert haben, es eben nochmal zu spielen. Ich fand es auch beim ersten oder nach dem ersten Spielen gut, weil ich die Atmosphäre einfach mag oder weil die positiven Aspekte ich so positiv finde, dass sie die für mich negativen dann wieder ausgemerzt haben. Aber ich finde es wirklich von Mal zu Mal spielen immer besser.
Und du? Ja, also ich kann nicht mit einem zweiten Mal gerade kommen, weil es kein zweites Mal gegeben hat. Die Aufgabe, also der Podcast hat uns die Aufgabe gestellt, dass wir jemanden einladen, der uns die positiven Seiten von The Room erklärt. Das haben wir definitiv, das tun wir gerade definitiv. Und ich wollte auch durch diesen Podcast erfahren, ob ich dem Ganzen nochmal eine Chance gebe, auch wenn ich weiß, dass meine Argumentation, ja, es hat mich irgendwie so ein bisschen hinterlassen, wirklich sehr wackelig ist. Deswegen, da kannst du auf jeden Fall offene Türen einrennen, weil ich wollte es einfach besser verstehen, weil ich würde von allen Silent Hill-Teilen sagen, Homecoming, es hat einfach nichts mit dem zu tun, was Silent Hill gut macht. Und ich konnte bei 4 immer nicht sagen, du bist eigentlich unheimlich. Aber warum bist du bei mir nicht höher im Ranking? Warum kann ich dich nicht als cooles Horrorspiel in Erinnerung behalten? Weil es halt so seltsam ist. Aber ich glaube, man muss einfach den richtigen Leseschlüssel dafür entwickeln. Und auch den musste ich bei Silent Hill 2 entwickeln. Deswegen, wow. Ja, wow, mein Kopf ist gerade, ja, ich danke dir jetzt schon dafür.
Dann freue ich mich und danke mir selber auch. Also falls du es nochmal spielst, dann ist meine gute Tag für den Tag abgehakt. Was ich mir aber dann jetzt gerade, als du es gesagt hast, noch gedacht habe, wirklich die Stärke oder was ich so toll finde an Silent Hill 4 ist auch das Charakterdesign. Also ich lasse Henry außen vor, beziehungsweise Henry ist, glaube ich, bewusst einfach eine hauptsächlich leere Hülle, diese, in die wir uns reinversetzen sollen können als Spielende. Was ich auch einen ganz coolen Aspekt finde, weil sonst gerade auch, wenn man über psychologische Horrorspiele spricht und auch gerade aktuelle, ist es in der Regel so, dass die Hauptperson involviert ist in die Geschichte und wir über die Hauptperson was lernen. Und hier in Silent Hill 4 ist es ja eigentlich wirklich so, dass Henry nur zur falschen Zeit am falschen Ort war und zufällig in diese ganze Sache verwickelt wurde und eher so der Bystander ist, der alles erkundet, mit mir als spielende Person zusammen. Und was ich an Silent Hill 4 halt so spannend finde, ist der Charakter Walter Sullivan. Ich finde ihn als Charakter, als ausgearbeiteten Antagonist, der eben nicht, wie es auch in anderen Silent Hill-Teilen ist, oder in vielen, die sind nicht einfach, das sind nicht einfach böse Leute. Es gibt nicht gut und böse, sondern je mehr man sich mit dem Spiel auseinandersetzt, umso mehr versteht oder habe ich auch den Charakter Walter verstanden und kann mit ihm mitfühlen und verstehe, warum er sich so entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat und habe Mitleid sogar mit ihm, obwohl er hier der Bösewicht natürlich eigentlich ist im Spiel. Und das finde ich, das hat das Spiel richtig gut geschafft zu vermitteln und mich auch dadurch am Ball zu behalten.
Ich finde es interessant. Ich mag die Alessa-Teile nicht, weil sie quasi für den Horror eine Begründung liefern. Ich mag Horror immer, wenn er nicht begründet wird. Und ich finde diese ganze Kultgeschichte auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Deswegen, ich bin nicht so ein Riesenfan von den Alessa-Teilen. Bis auf Teil 3, weil wir quasi in Teil 3 Alessa selbst spielen gewissermaßen. Und Teil 2 war für mich immer ganz besonders, weil ich in dem Spiel lerne, dass ich selbst der Antagonist bin. Und Teil 4 scheint damit, während viele andere Teile schon wieder auf 2 irgendwie aufbauen, Teil 4 scheint es sogar so zu sein, dass wir direkt mit dem Antagonisten zu tun haben oder beziehungsweise einen Antagonisten halt verstehen müssen und vielleicht sogar rausfinden, dass er zwar ein zu gräuerlichen Taten imstande ist, aber auch nur, also nur weil er halt so geraten ist, wie er geraten ist und dass wir auch Mitleid mit ihm finden. Und das ist eine absolut neue Dimension, weil ich hatte auch natürlich Mitleid mit Alessa, aber Alessa war nicht die Antagonistin, sondern eher der Kult. Und hier ist es so, dass ich sowohl Mitleid als auch Wut auf diesen Antagonisten. Super interessant. Ah, okay.
Ja, ich könnte jetzt noch, was weiß ich, viele kleine Aspekte aufzählen, weil es sind wirklich auch die kleinen Dinge im Leben oder in Silent Hill 4, die mich
wow, es hätte, es hätte, glaube ich, niemals irgendwo falscher passen können und trotzdem richtig sein. Interessant, ja.
Ja, ein Beispiel, nur einfach, ohne jetzt zu tief einzusteigen. Wir hatten es vorhin schon, wir bewegen uns ja in Silent Hill 4 auch nicht an realen Orten. Es ist auch das erste Silent Hill, das nicht, wir betreten zu keiner Zeit in diesem Spiel Silent Hill. Selbst wenn wir uns an Orten befinden, die in Silent Hill potenziell eben sind, sind das nicht die tatsächlichen Orte, sondern wir befinden uns, wenn dann, nur in den von Walter erschaffenen Welten. Und dementsprechend finde ich es auch spannend, dass man in dem Spiel, du findest keine Karten. Henry hat immer sein eigenes Notizbuch dabei und zeichnet sich die Karten, während er dort durch die Welten geht. Das ist natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig, weil ich mag es auch in Silent Hill einfach viel mit der Karte zu arbeiten und zu wissen, was auf mich zukommt. Aber ich finde es gleichzeitig auch wieder so cool weiter gedacht. Weil warum sollte es eine Karte für eine Welt geben, die überhaupt nicht so existiert? Natürlich mache ich mir da dann selber eine Karte. Das Spiel hat so ganz viele solche Aspekte, die mich irgendwie das Spiel toll finden lassen.
Also steckt wirklich definitiv eine Intelligenz dahinter und es ist nicht dieses Billo Silent Hill, was mal irgendwo dazwischen geschoben ist. Es war irgendwie so mein erster Eindruck davon, was dem Spiel auch ein bisschen Unrecht tut. Letztendlich steckt da Intelligenz hinter und ich glaube, diese Escort Mission ist, glaube ich, dasjenige, was dem Ganzen so ein bisschen das Genick bricht. Gut, man wirft Resident Evil 4 das auch vor, wo ich sagen muss, Resident Evil 4, Ashley, es ist einfach fantastisch, gut integriert, man muss sich einfach damit arrangieren. Es ist im Remake viel extrem verwässert worden, das funktioniert da absolut gar nicht. Ich glaube, es ist für Leute, die das spielen, erstmal super ungewöhnlich, dass man nicht nur um sich selbst kümmern muss, sondern auch um eine zusätzliche Person. In welchem Spiel hat man genau dieses Problem? Ne? Weil man ist ja schon überfordert, wenn man im Horrorspiel sich nur um sich selbst kümmern muss. Deswegen, eigentlich sage ich immer, Horrorspiele dürfen unangenehm sein, Horrorspiele dürfen einem Angst machen, Horrorspiele müssen keine Terrorspiele sein. Und du erklärst mir eigentlich gerade, dass das, was ich an Horrorspielen cool finde, eigentlich in Silent Hill 4 ist. Gibt es für dich Dinge, die du wirklich als Fehler betrachtest in diesem Spiel?
Gute Frage.
Du hattest von einigen Stellen erwähnt, beziehungsweise einigen wenigen Stellen hattest du eben noch gesprochen.
Also, ja, nur als Fehler ist halt schon sehr hart ausgedrückt. Ich finde den
Schwäche.
Gedanken,
wir können auch Schwäche sagen.
Ja, ich finde den Gedanken hinter den Geistergegnern beispielsweise, den finde ich gut und den finde ich auch nachvollziehbar. Es macht irgendwie auch Sinn in der Geschichte oder gibt Sinn in der Geschichte. Nur mich nervt's. Und das habe ich vorhin ja auch schon angedeutet. Es gibt einfach Stellen, gerade jetzt, als ich es nochmal gespielt habe, nur als Beispiel, man besucht ja auch jeden Ort zweimal. Das hat man ja eigentlich auch in den anderen seinen Till-Teilen schon gemacht, nur da ist es so, du besuchst den Ort einmal und während du dort bist, verwandelt er sich in eine alternative Version. Hier ist es halt so gemacht, dass du erst jeden Ort einmal besuchst und danach nochmal eine weitere Variante von diesem Ort.
Und alle hintereinander.
Genau, also das würde ich auch sagen, das fühlt sich viel länger gezogen an. Es ist auch das längste Silent Hill Spiel, glaube ich. Es fühlt sich aber dadurch auch viel länger an, als es sich in den anderen Teilen angefühlt hat. Da fand ich das eine schönere Aufmachung, das wirklich direkt aneinander gereiht zu haben, dass ich nicht dann später nochmal alles irgendwie erlebe. Das finde ich nicht so schön. Aber worauf ich hinaus wollte, als man zum zweiten Mal in der Building World ist quasi, da ist man ja, da gibt's da muss man 4 oder was unterschiedliche Gegenstände erstmal finden und dann auch wieder an unterschiedliche Orte bringen, wie beispielsweise Geburtstagskerzen musst du finden und auf einen Geburtstagskuchen stecken. Man muss einen Volleyball finden und den in einen Volleyball-Halter reinschmeißen und du musst auch zum Beispiel so eine Plüschkatze finden und die in dem Pet Store in so einen Käfig reinstellen. Und ich war dann jetzt als ich es jetzt nochmal gespielt habe, habe ich mir diese ganzen Schwerter, habe ich mir aufgespart und ich habe nur als bei der Einstelle, wo ich es wirklich tun muss, nur, da habe ich nur den Geist auf den Boden gepinnt und sonst habe ich die Geister einfach machen lassen, was sie wollen. Und das hat dann zu der Situation geführt, dass ich in diesen Pet Store war, der sehr verwinkelt ist und man schwierig gehen kann und du musst auch in der absolut korrekten Position stehen, um diese Plüschkatze in diesen Käfig reinzulegen. Und bei Silent Hill 4 ist es ja jetzt auch so, dass nicht das Spiel pausiert, während du in dein Inventar gehst, um den Gegenstand auszuwählen und zu benutzen, sondern das Spiel läuft weiter. Während ich dann am PC bin eben und halt das Inventar sich unten öffnet, ich dann noch hinzwitschen muss und dann erstmal das Inventar auswähle, während alle Gegner weiter auf mich zukommen. Und dann bin ich da halt in dem Raum, stehe immer millimetermäßig nicht richtig und dann kommen 3 Geister oder 2. Einmal die Cynthia und noch ein anderer Geist sind konstant einfach bei mir. Und Eileen, die ich auch irgendwie beschützen muss. Und ich schaff's einfach nicht, diese blöde Plüschkatze nur kurz eine Millisekunde in diesen Scheißkäfig reinzustellen. Sorry, aber das hat mich, also es gibt einfach Stellen, die nerven mich dann und die frustrieren mich auch. Und das ist hauptsächlich dann diesen unbesiegbaren Geistern geschuldet. Es zählt aber nicht nur für Silent Hill 4, sondern das mag ich auch zum Beispiel nicht bei Resident Evil 2 oder so. Da bin ich mag es einfach nicht, wenn ich einen Gegner habe, der gegen den ich nichts ausrichten kann und der mir konstant auf die Nerven geht, weil, wie vorhin schon gesagt, die Welten haben so viele Details, die ich mir auch so gerne anschaue und das nimmt mir den Spaß dran.
Weshalb auch, glaube ich, so Spiele wie Amnesia überhaupt nichts für mich sind, weil ich will mich nicht vor einer Bedrohung verstecken. Ich will schon gegen die Bedrohung kämpfen, aber dieses ewige Wehrlose finde ich dann auch so ein bisschen, ein bisschen schade. Ich glaube schon, dass es unheimlich ist, es frustriert halt dann natürlich auch, ähnlich wie bei Alien Isolation. Das mit der Plüschkatze werde ich mir merken und wenn ich in dem Raum sein sollte, werde ich an dich denken und vielleicht geht's mir dann besser oder du greifst metaphorisch durch die Dimension meiner Hand und dann kriege ich das mit dem Raum viel leichter hin. Nichtsdestotrotz überwiegen die positiven Dinge für dich diese negativen Dinge. Und es hat auch, wie gesagt, wie du schon meintest, eine ganz eigene Erzählart und wir haben nicht genügend Zeit, das jetzt alles. Also ich finde es immer, Podcasts sind eigentlich ganz gut, wenn man über ein Spiel spricht, redet man in der ersten Folge, macht man überhaupt erstmal ein Fundament und dann müsste man noch 4 weitere Folgen darüber machen. Aber das ist eine interessante Beobachtung. Anstatt dass die Räume immer wechseln von Gut in Hölle, ist es hier so, alle Guten hintereinander und dann alle Höllen hintereinander. Und das ist schon wirklich, da verlangt man dem Spielenden oder der Spielenden sehr viel ab. Finde ich eine interessante Designentscheidung, finde ich eine mutige Designentscheidung, finde ich aber eine, die auch Leuten vor den Kopf stößt, aber vielleicht ist das vielleicht auch beabsichtigt. Interessant.
Ja, ich finde es auch interessant. Mein Learning ist aber, ich finde es besser, wie es in den anderen gemacht ist.
Okay, es ist also für dich dieser seltsame Kandidat in der Reihe, aber du lobst ihn dafür, dass er seltsam ist, beziehungsweise auch neue Wege geht.
Ja, absolut, total. Also ich glaube, es ist gerade bei Horror an sich und eben auch bei Silent Hill wichtig, nicht immer die gleichen Dinge zu tun, weil viel von dem Horror macht ja auch aus, dass ich nicht damit rechne und überrascht bin.
Richtig.
Und das liefert Silent Hill 4 auf jeden Fall. Und auch unabhängig davon, wie gesagt, manche Ideen finde ich mittelmäßig, die Geister habe ich ja gerade schon genannt, aber ich finde es wirklich gut und die Stärke vom Spiel ist tatsächlich die Geschichte, auch wenn sie sehr wirr und sehr merkwürdig ist. Es ist aber mal was Neues und was anderes und was man so wahrscheinlich auch nie nicht mehr findet irgendwo.
Was mich zu einer sehr interessanten Frage bringt, zu einer abschließenden Frage. Von den 5 Produktionen, von denen wir wissen, die jetzt Konami in Auftrag gegeben hat, und ich dachte eigentlich, dass die Silent Hill für immer in die Gacha-Hölle verbannen, weil dieses Spiel das ja auch unglaublich verdient hat. Konami, ich verstehe dich manchmal nicht. Gibt es jetzt diese 360-Grad- oder 180-Grad-Wendung und sie geben 5 Produktionen in Auftrag, darunter Silent Hill Townfall, Silent Hill F, Silent Hill Ascension, was schon da ist, Silent Hill 2 Remake und Silent Hill Ascension, das kann sein, ich das schon mal genannt habe. Auf jeden Fall sind 5 Produktionen. Auf welches von denen bist du am gespanntesten?
Also Ascension würde ich sagen, lasse ich vorsichtig, ja, behutsam unter den Tisch fallen.
Ja. ich habe Short Message vergessen. Ah, genau.
Ah ja, stimmt, ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, wahrscheinlich war es Short Message, worauf du noch hinaus wolltest. Da bin ich übrigens auch positiv gestimmt. Ich glaube, da bin ich auch eher eine der wenigeren, aber das fand ich gar nicht so schlecht. Grundsätzlich, ich freue mich am meisten auf Townfall, weil ich mochte auch Stories Untold sehr gerne und das war ja auch vom gleichen von No-Code, ist das ja, glaube ich, beides dann.
Ja.
Dementsprechend, da weiß man, glaube ich, oder da weiß ich noch am wenigsten. Der Trailer hat nicht so viel gezeigt, aber ich bin sehr gespannt drauf. Und ich bin aber auch gespannt auf Silent Hill F. Also das Setting gefällt mir grundsätzlich sehr gut. Ist auch mal was Neues fürs Silent Hill Setting, aber kann ich mir gut in Kombi vorstellen. Was das Silent Hill 2 Remake angeht, ich bin gespannt, was es wird. Wenn es nicht so gut wird, dann habe ich das Original immer noch und freue mich drüber. Wenn es gut wird, freue ich mich, dass ich ein Spiel zum ersten Mal so in- und auswendig kenne und das in komplett neuen Licht nochmal bewundern darf. Aber das geht ein bisschen mehr an mir vorbei. Ich bin vor allem voller Vorfreude auf Townfall und F, bin ich auch gespannt. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, dazu gibt es ein wunderbares Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich sage, dass ich das ein bisschen als Castingshow empfinde, weil es irgendwie ironisch ist, dass jedes Mal ein Spiel an ein Entwicklerstudio geht, die dann normalerweise gar nichts mit zu tun haben. Townfall bei No Code ist das Einzige, was richtig zugeteilt worden ist. Bloober Team ist an sich nicht für Third-Person-Horror-Dings gemacht. Die hatten bisher nur Medium, was sehr durchwachsen war. Und bei Silent Hill F, was super geil aussieht, das geht an Neobards Entertainment und die haben zuvor eigentlich nur diese Resident Evil Multiplayer gemacht. Und da ist es für mich die Frage, wird sich dieses Schema wiederholen, dass daraus nichts wird, weil es falsch zugeteilt worden ist? Short Message, glaube ich, wäre vielleicht sogar bei Bloober Team besser aufgehoben, weil Bloober Team ja eher gerne solche Sachen wie Layers of Fear macht. Ich habe aber auch viel Gutes über Short Message gehört und gleichzeitig auch nicht. Also es ist noch nicht so der Bringer bei dabei. Ich bin gespannt auf Silent Hill F, nur mir macht es Sorgen. Mir macht es Sorgen, dass diese Studios nicht richtig zugeteilt sind. Lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Nur dadurch, dass wir jetzt schon 2 eher gemächliche Titel bekommen haben, steigt der Erwartungsdruck unglaublich. Und wie gesagt, Silent Hill 2 Remake wird dieses Jahr sehr, sehr spannend für mich. Aber das ist interessant. Ich kann die Zeit eigentlich überbrücken, bis diese Spiele draußen sind, kann ich eigentlich mal die Spiele nachholen, die ich vielleicht falsch betrachtet habe. Deswegen danke ich dir auf jeden Fall für diese neuen Brillengläser für meine Silent Hill 4 Perspektiven-Brille.
Immer gern. Und falls du es dann nochmal betrachtest, sag gerne Bescheid, mich würden deine Gedanken sehr interessieren.
Womit
ob
ich
sich was geändert
hat. Hat sich was oder geändert nicht? Oder speise ich dir eine Plüschkatze entgegen?
Genau. Ich würde mich über beides freuen.
Sina, da hast du sie. So, und ich habe es irgendwann mal geschafft. Ich war eingeschlafen und als ich aufwachte, war es gelöst und keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber und langsam leider komme ich aus meiner Wohnung nicht mehr raus. Aber jetzt bin ich dazu verdammt, auf ewig mit dir zu podcasten. Ja, so wie es halt Leuten geht, die Silent Hill Spiele spielen, ist doch einfach hervorragend. Sina, bitte, 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 bitte komm wieder, denn ich glaube, da gibt's noch einiges zu sprechen und wahrscheinlich auch einige tolle Spiele, über die wir reden müssen.
Gerne, auf jeden Fall. Ich bin voller Vorfreude auf alles, was noch vielleicht kommen mag.
Ganz, ganz toll. Leute, und ich hoffe, das seid ihr genauso. Damit ist die Herausforderung abgeschlossen. Ihr habt über Silent Hill 4 eine positive Nachricht gehört und nicht nur diese Leute, die das anscheinend nicht verstanden haben. Denn es ist anscheinend gar nicht schlecht, nur wir haben die falsche Brille. Und vielleicht habt ihr jetzt auch die richtige Brille. Lasst uns bitte in den Kommentaren teilhaben, wie ihr jetzt dazu steht bei eurem zweiten Playthrough oder ob ihr auch Sina eine Plüschkatze entgegenwerfen wollt oder ihr Blumensträuße entgegenwerfen wollt, da ihr dankbar seid, dass ihr endlich geheilt worden seid. Das gleiche gilt natürlich, wenn ihr das jetzt nicht auf YouTube YouTube hört, sondern auf den Podcast-Apps eures Vertrauens, liken, kommentieren, was ihr wollt. Ihr wisst aber genauso, wenn ihr nicht sowieso schon auf unserer Discord-Community seid, wo ihr unbedingt hingehen müsst, haben wir auch ein fantastisches Pay-Programm auf Steady, Link in der Videobeschreibung. Für Minimum 5 Euro im Monat könnt ihr unglaublich viele tolle Bonusformate genießen. Alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich darüber freuen, wenn ihr auch dazu kommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao.
Tschüss.